Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 100. Wow, Folge 100. Ganz ehrlich, als ich im September 2020 erstmals auf diesen kleinen roten Aufnahmeknopf drückte, begleitet übrigens von reichlich Nervosität, hätte ich niemals gedacht, dieses Jubiläum je zu erreichen. Rückblickend darf ich sagen, über diesen Kanal viele beeindruckende Technologien und viele tolle Fachleute kennengelernt zu haben. Mit einigen dieser Experten bin ich sogar inzwischen per Du aus einem redaktionellen Kontakt, sind teils nachhaltige Freundschaften entstanden. Und wem habe ich das zu verdanken? Nicht zuletzt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dafür möchte ich mich heute revanchieren. Und zwar stilecht fachgerecht. Nämlich mit einem AM-Bauteil. Aber nicht mit irgendeinem Bauteil, sondern mit einer Skulptur. Genauer gesagt, mit einer Skulptur von Ihnen. Leider, leider kann ich nicht alle von Ihnen mit so einem Mini-Mi beglücken, sondern nur Personen, die sich für das Gewinnspiel der Druckwelle registrieren und ein bisschen Losglück haben. Wo Sie sich registrieren können, steht in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Folge. Ich drücke Ihnen die Daumen. So, jetzt noch schnell etwas Eigenwerbung. Wer nicht nur hören will, was in der Welt der additiven Fertigung los ist, sondern auch lesen, dem empfehle ich den Newsletter zur Druckwelle. Darin finden Sie alle 14 Tage kuratierte und teils kommentierte Nachrichten zu unser aller Lieblingstechnologie. Was das kostet? Nickels. Den Anmeldelink finden Sie ebenfalls in den Shownotes. So, nun aber endlich zum Thema bzw. zum Gesprächspartner von heute. Tatsächlich habe ich kurz überlegt, ob ich einen besonderen Gast bzw. Gaststar zur 100. Folge einladen sollte. Aber mir wurde dann schnell klar, dass das der AM-Prominenz, die ich zuletzt habe begrüßen dürfen, nicht gerecht werden würde. Gleichwohl sollte der Promi-Faktor zum Jubiläum natürlich nochmal sehr groß sein. Und offen gesagt bilde ich mir ein, dieses Ziel erreicht zu haben. Uns zugeschaltet aus Lichtenfels ist gleich Frank Herzog. Er ist den meisten von Ihnen sicher bekannt als Gründer der Concept Laser GmbH. Dieses Unternehmen hat neben EOS, SLM Solutions und Trumpf das pulverbettbasierte Laserstrahlschmelzen zu dem gemacht, was es bis heute ist, das industrieweit führende AM-Verfahren zur Herstellung von Metallteilen. Hallo Herr Herzog, bitte stellen Sie sich, soweit das noch nötig ist, zunächst selbst kurz vor.
Ja, guten Tag Herr Asche, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich stelle mich gerne vor, ich heiße Frank Carsten Herzog, bin geboren im fränkischen Bamberg, 53 Jahre alt. Ich habe nach der Oberstufenreife am Dinshofer Gymnasium Bamberg eine Ausbildung zum Industriemechaniker der Gerätefeinwerktechnik bei der Siemens Medizintechnik in Erlangen durchlaufen und auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt. Im Anschluss damals noch meinen einjährigen Wehrdienst abgeleistet, bevor ich dann an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg ein Maschinenbaustudium begonnen hatte. Ich habe das Studium mit Schwerpunkt Allgemeiner Maschinenbau 1999 mit Abschluss als Diplom-Ingenieur mit einer IHK-Auszeichnung für meine Diplomarbeit mit dem Thema Einführung neuer Sinter-Technologien in den Repetooling-Prozess abgeschlossen. Ja, und kurz nach dem Studium gründete ich gemeinsam mit meiner Frau die Concept Laser GmbH.
Das war sehr schnell abgerissen, finde ich interessant. Offenbar ziemlich kurz nach dem Studium das Unternehmen gegründet, wirft für mich die Frage auf, wann kamen Sie denn erstmals mit der additiven Fertigung in Berührung?
Also meine ersten Berührungspunkte mit der additiven Fertigung datieren tatsächlich schon auf Anfang, Mitte der 90er Jahre. Vor allem, als ich mich zu Beginn meines Maschinenbaustudiums um einen fairen Job beim Lichtenfelser Unternehmen beworben hatte. Ich wollte einfach Geld verdienen. Und wie es der Zufall so wollte, war dieses Unternehmen einer der ersten Anwender dieser Technologie in Deutschland. Der Inhaber zeigte mir damals seine Firma und bei diesem Rundgang sah ich das erste Mal, wie man es heute sagt, einen 3D-Drucker. Es war eine Stereolithografieanlage von der Firma 3D Systems, die ja immer noch sehr erfolgreich am Markt agiert. Naja, und jetzt muss man wissen, dass ich es während meiner Lehrzeit gewohnt war, hauptsächlich mit metallischen Werkstoffen zu arbeiten. Und wenn ich ein Bauteil hergestellt habe, also oft durch Fräsen und Drehen, dann habe ich vor allem eins gemacht, viele Späne produziert. Und dann stehe ich vor dieser Anlage und alles ist irgendwie ganz anders. Und meine spontane Reaktion auf diese wundersame Maschine war tatsächlich, dass es richtig cool wäre, wenn man das auch mit Metallen machen könnte. Und bei Asche, Sie wissen ja, wie oft sagt man, man müsste mal dieses oder jenes tun. Und in den allermeisten Fällen vergisst man dann spätestens nach dem zweiten Satz, was man eigentlich gesagt hat. Aber hier war es anders, denn ich sage mal, mein damaliger Chef hatte mich im gleichen Moment motiviert, den Gedanken, oder es war ja eine Idee, weiterzufolgen oder weiterzuverfolgen. Jetzt sage ich mal, spaßig aus dem Ferienjob wurde leider nichts, aber das war ja nicht so schlimm. Ich hatte eine Semesterarbeit, die mir dann auch noch bezahlt wurde. Und aus der wurde dann eine Diplomarbeit. Und die Diplomarbeit handelte im Wesentlichen davon, metallische Bauteile herzustellen, und zwar rissfrei und verzugsarm aus Pulvergemischen, aber mit Metall. Und dann habe ich als Student meine ersten beiden von, man höre und staune, 482 Patenten angemeldet, die auch zur Grundlage des heute bekannten Laserschmelzverfahrens von Metallpulver wurden.
Auch wenn das jetzt die 100. Folge ist, ich würde Sie bitten, die Geschichte von Concept Laser kurz darzulegen, nicht in 3 Stunden, sondern in 3 Minuten. Zeit läuft.
Kurz ist echt eine Herausforderung, aber ich versuche es. Also Sie können sich vorstellen, die Diplomarbeit war erfolgreich. Ich konnte zeigen, dass man Bauteile nahezu rissfrei und verzugsam herstellen konnte. Und das Thema hat mich einfach nicht losgelassen. Und bei der Entstehungsgeschichte von Concept Laser kommt halt wie in vielen Gründergeschichten einfach der Zufall und führt Regie. Zeitlich versetzt hat nämlich meine Frau damals, also Freundin damals, heute ist meine Ehefrau, ebenfalls mit ihrer Diplomarbeit gestartet. Sie hat sich aber auch mit Laser beschäftigt, aber nicht mit generativen Verfahren, sondern mit Abtragverfahren. Und sie hatte einen neuartigen Laser eingeführt, einen Festkörperlaser. Und ich habe damals noch mit CO2-Laser herumexperimentiert. Und als ich das sah, dann lag der Entschluss relativ nahe, den Festkörper für meine Zwecke zu nutzen, weil er eine 10-fach kürzere Wellenlänge hatte und ganz klar besser geeignet war, Metallpulver zu 3-dimensionalen Bauteilen zu verschmelzen. Ich habe dann eine ganz einfache Versuchsvorrichtung konstruiert und bauen lassen. Da kam mir die Lehre zugute und konnte zeigen, dass es möglich ist, mit einem Festkörperlaser auch wirklich original Werkstoff pulverförmig zu festen Bauteilen zu verschmelzen. Der Rest ging dann relativ schnell bis zur Unternehmensgründung. Ich konnte meine Frau begeistern, mit mir ein Unternehmen zu gründen, das eben so eine Technologie verwirklicht in Form einer Maschine. Und wir wollten dann natürlich dann ein tolles Unternehmen gründen und die Maschine in den Markt verkaufen und die Technologie weiterentwickeln. Das Startkapital kam von der Familie meiner Frau. Und Sie können sich vorstellen, dass es natürlich ein nicht einfaches Unterfangen war, mit einer absolut unbekannten Technologie, einer noch unbekannteren Firma, ein hochpreisiges Produkt am Markt zu platzieren. Aber es gelang. Vor allem, weil wir von Anfang an schon eine Anwendung hatten, nämlich die Herstellung innengekühlter Werkzeugeinsätze für Spritzgießwerkzeuge. Mhm. Ja, und in den folgenden Jahren nach der Gründung haben wir wirklich alle Mittel in die Weiterentwicklung der Technologie gesteckt. Über 1,5 Jahrzehnte hatten wir alle 3 Jahre eine neue Maschineninnovation auf den Weg gebracht, unterschiedlichste Metalllegierungen auf unsere Maschinen qualifiziert und bereits seit 2008 an einem Prozessüberwachungssystem gearbeitet. Ab den 2010er Jahren dann begann die Wachstumsphase unseres Unternehmens, aber auch der Technologie, und zwar weltweit. Und das Wachstum beschleunigte sich im Laufe der Jahre für uns fast, muss ich sagen, schon auf dramatische Art und Weise, weil wir über einen Zeitraum von mehreren Jahren, muss ich das vorstellen, jährlich Wachstum und Mitarbeiter nahezu verdoppelten. Und das ließ uns dann 2014, 2015 sehr nachdenklich werden, weil wir überlegt haben, wie wollen wir das alles so weiter gestalten, ohne Mitarbeiter und uns selbst auch zu überfordern. Und wir beschlossen, für den Fortbestand unseres Unternehmens und unserer Technologie einen starken Partner mit an Bord zu holen, der helfen sollte, die Technologie weiter zu industrialisieren und vor allem ein globales Netzwerk an Vertriebsmöglichkeiten mitbringen sollte. Dann hatten wir ein aufwendiges Verfahren mit sehr vielen Interessenten und entschieden uns am Schluss für General Electric, die sich mit ihrer Sparte GE Additive dann an unserem Unternehmen beteiligten.
Perfekt. Concept Laser ist also heute Teil von GE Additive. Was heißt das für Sie persönlich? Haben Sie der AM-Industrie komplett den Rücken gekehrt?
Naja, Sie und bestimmt auch sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja mit 3D-Druck zu tun. Und da weiß man, wer sich einmal davon infiziert hat, der kommt nie wieder los.
Ja, genau.
Und das meine ich durchaus ernst. Also ich habe nach verkauftem Mehrheitsanteil an General Electric mein Unternehmen bis 2019 weiter als geschäftsführender Gesellschafter geführt, war Aufsichtsratsmitglied bei GE Additive und konnte meine 3D-Campus-Vision verwirklichen. Wir hatten Jobgarantie für unsere Mitarbeiter verhandelt, hatten auch eine Standortgarantie verhandelt, die eine Mindestinvestition in den Standort Lichtenfels in Höhe von 105 Millionen Euro bedeutete. Daraus ist, wie gesagt, der 3D-Campus entstanden, in den die Firma 2019 umgezogen ist, nachdem wir aufgrund der überproportionalen Wachstums auf mehr als 23 Gebäude verteilt gearbeitet hatten. Nach dem Ausstieg 2019 habe ich mit meiner Frau dann und einem Partner einen Investmentfonds aufgebaut und in sehr kurzer Zeit namhafte Mitinvestoren gewonnen. Der Fonds investiert in Unternehmen der nächsten 3D-Druck-Generation. Meine Rolle hat sich also vom Gründer zum Unternehmer hin zum Investor geändert. Mhm. Und nebenbei war ich auch noch aktiv mit der Hochschule Coburg. Und mit den Wurzeln unserer Concept Laser Akademie haben wir in Lichtenfels einen Masterstudiengang Additive Manufacturing and Lightweight Design auf den Weg gebracht, der das beschauliche Lichtenfels zum Hochschulstandort befördert hat. Und ich arbeite seit einigen Jahren im Hochschulrat der Hochschule Coburg, aber auch als Kuratoriumsmitglied beim Fraunhofer Institut in Aachen an der Uni Bayreuth und auch als Aufsichtsrat in verschiedenen 3D-Druckunternehmen mit und bemühe mich bei all diesen Engagements in der Hauptsache vor allem auch um den 3D-Druck und nicht zu vergessen, dass wir 2021 ein privates Forschungsentwicklungsanwendungszentrum für, ich sage es mal, Next-Gen 3D Printing Technologies gegründet haben, die NetCon. Und dort fokussieren wir uns mit eigenem technischen Personal auf die Anwendung der Portfoliotechnologien, aber auch zugekaufter Technologien und bieten dort Dienstleistungen an, aber auch Forschungsarbeit. Also Sie sehen, der Blumenstrauß ist sehr bunt und ich habe auf keinster Weise, sag mal, dem 3D-Druck oder der AM-Industrie den Rücken gekehrt. Und ich bin ganz stolz. Ich bin jetzt schon fast über 25 Jahre ununterbrochener Teilnehmer der Formnext. Also man darf mich mit 53 Jahren schon einen Dinosaurier nennen.
Okay, Sie sind offensichtlich tatsächlich nachhaltig infiziert. Und demnach haben Sie den Finger tatsächlich absolut noch am Puls der Zeit. Als Wagniskapitalgeber, als Inkubatorbetreiber. Schildern Sie bitte mal, was waren die vielleicht interessantesten, die wichtigsten, die amüsantesten Ideen, die Ihnen in dieser Rolle bisher begegnet sind?
Also tatsächlich haben wir in den vergangenen 3 Jahren ca. 2600, also tatsächlich, ich wiederhole die Zahl nochmal, 2600 Startups aus dem Bereich der additiven Fertigung gescreent und daraus unser Beteiligungsportfolio aufgebaut. Da gibt es natürlich auch Amüsantes zu berichten, also von Installationen, Versuchsaufbauten auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, wo man dann auch Substanz verarbeitet, die man eigentlich besser im Labor verarbeiten sollte.
Zum Beispiel?
Da haben wir dann schon unsere ersten Beratungsleistungen gebracht. Naja, das sind halt so Polymere dann auch und so weiter. Also da hat man wirklich echt Erstaunliches gesehen. Auf sehr seriöse Weise erinnere ich mich sehr gern an ein Startup aus Wien, das wir vor Ort besucht haben. Die haben Lachs gedruckt und Garnelen und andere Lebensmittel in der Richtung. Und das fand ich unglaublich faszinierend, dieser Ideenreichtum, was man alles mit 3D-Drucken herstellen kann und wie vielfältig die Ideen sind. Ich finde aber noch beeindruckender die vielen jungen Gründerinnen und Gründer, die mit so viel Hingabe und Glaube ihre Vision eines eigenen Produkts und einer eigenen Firma folgen. Das beeindruckt mich sehr. Und da muss ich dann mal abseits von dem Thema 3D-Druck einen kleinen Wink an die Politik machen. Wir müssen da schauen, dass wir dieses Bürokratiemonster tatsächlich weiter abbauen, um die Neugründungen und die Ideen weiter zu unterstützen. Weil es ist einfach so, dass diese neuen Ideen und dieser Ideenreichtum, der braucht natürlich auch Freiheit und den Abbau von Regulierung. Sonst werden nämlich Zukunftsarbeitsplätze vernichtet, bevor sie überhaupt entstanden sind.
Okay, das Wiener Unternehmen, das Lachs druckt, ist das Revo Foods?
Ja, das ist es, genau. Wirklich ein ganz beeindruckendes Team. Und das ist jetzt nicht nur eine Idee, sondern die sind da schon ganz erfolgreich. Die haben auch Aufträge und verkaufen da auch schon. Und ich erinnere mich da sehr gerne dran. Ich saß dann am Tisch und alle haben sich drumherum versammelt. Und da haben wir wirklich ganz gespannt meine Unternehmergeschichte zugehört und haben das aufgesaugt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, die haben wirklich echt den richtigen Spirit und die richtige Kultur, erfolgreich zu sein.
Kann ich bestätigen. Ich frage deshalb nach, weil ich hatte Revo Foods oder wir hatten Revo Foods hier schon in dem Podcast. Welche Folge das ist, das verlinke ich gerne. Schreibe ich in die Shownotes. Zurück zu Ihnen, lieber Herr Herzog. Schildern Sie bitte oder beschreiben Sie mal, welche Firmen haben Sie denn aktuell in Ihrem Portfolio? Wie viele sind das und welche sind das und was machen die?
Das sind 8 Beteiligungsfirmen. Wir sind noch nicht ausinvestiert. Die sind in verschiedenen Feldern des 3D-Drucks unterwegs. Sie finden dort Unternehmen mit Software- und Hardwarelösungen, aber auch neuartige Werkstoffe sind am Start. Ein Unternehmen zum Beispiel hat ein DLP-Verfahren mit Laserkonturfahrt entwickelt und ist in der Lage, Kunststoffbauteile mit extrem hoher Aufbaurate, hoher Präzision und wirklich richtig guter Oberflächengüte herzustellen. Im Bereich der Software gibt es zum Beispiel eine Beteiligung an einem Bremer Unternehmen, das ein Fast Simulation Tool für die Herstellung 3D-gedruckter Metallbauteile entwickelt hat, also so eher meine Heimat. Mit der Software lassen sich, was ja vor 25, 26, 27 Jahren schon mein Thema war, Spannungen, Risse und Verzüge derartig vermeiden oder reduzieren, dass eine viel größere Bauteilqualität erzielt wird mit viel weniger Stützkonstruktion und Überhangwinkeln von teilweise 0 Grad, was man denkt, dass es gar nicht möglich ist, aber das funktioniert. Okay. Und das ist für mich wirklich etwas sehr Revolutionäres, weil es hört sich jetzt in der Beschreibung nicht so spektakulär an. Aber wenn man bedenkt, wie viele Metallbauteile im 3D-Druckverfahren täglich auf Bauplatten hergestellt werden und nur 1 Grad Überhang, Optimierung, wie viele zusätzliche Anwendungen da möglich werden, dann spreche ich da schon von einer wirklich revolutionären Entwicklung und hoffe natürlich, dass das Unternehmen damit auch erfolgreich ist. Und das sind halt genau die Firmen, die wir suchen und in die wir dann auch investieren.
Ich glaube, die Firma wäre überhaupt nicht böse, wenn Sie den Namen nennen.
Ja, also das ist die Axtra 3D mit dem DLP-Verfahren und die Simulierer, sage ich mal, das ist die AMSIS. Aber wir haben auch die Beteiligung Trinkle, die macht automatisierte Konstruktionen für Vorrichtungen zum Beispiel. Und da geht es viel einfach auch, was für die ganze Branche extrem wichtig ist, für die Zukunft erfolgreich zu sein, die Erhöhung des Automatisationsgrades in der Prozesskette. Und da investieren wir rein. Wir investieren auch strategisch entlang der Prozesskette. Also wir investieren auch so, dass zwischen den Beteiligungsunternehmen Synergien entstehen können.
Gut, ich hatte es eingangs gesagt, Sie zählen zu den Experten, die das LPBF-Verfahren groß gemacht haben. Bei Ihnen hatte das allerdings einen Eigennamen. Sie haben es Laser-Cusing genannt. Dieses Verfahren, wie auch immer man es nennt, gilt bis heute als Platzhirsch innerhalb der Industrie. Frage an Sie. Wird das absehbar so bleiben?
Naja, es ist schon so, dass die Polymerverfahren deutlich aufgeholt haben. Die Materialvielfalt wächst dort wirklich enorm. Wir haben das Pellet-Printing, aber auch die DLP-Verfahren, die aus den Stereolithografie-Verfahren rauskommen. Aber, sag ich mal, der Metalldruck dagegen hat den Vorteil, dass er Zielwerkstoffe in einer viel größeren Breite verarbeiten kann. Das sind Metalllegierungen für die Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Werkzeuge vom Bau. Und natürlich nicht die Automobilindustrie zu vergessen. Da ist der 3D-Druck Metall relativ breit auch in der Industrie aufgestellt. Die Bandbreite an weiteren Legierungen ist sehr groß. Und ich sehe einen noch viel größeren Bedarf als den, den wir aktuell vorfinden. Der limitierende Faktor sind die fehlenden Applikationen, die ich aber persönlich auf ein ganz anderes Problem zurückführe. Und da kommen wir bestimmt auch noch in dem Gespräch drauf. Mit Prognosen bin ich persönlich immer sehr vorsichtig. Wir haben jetzt die Bundestagswahlen und da werden immer Prognosen abgegeben. Und dann kommt es doch ganz anders. Man liegt also oft falsch. Aber in einem bin ich mir ganz sicher, beide Bereiche werden auch in Zukunft weiter wachsen und ich bin davon überzeugt, dass sie deutlich wachsen werden. Das ist vor allem von der Fantasie und, jetzt sage ich mal ganz bewusst, vom Mut abhängig, Produkte in 3D-Druck zu denken.
Okay, aber nochmal die Frage, LPBF, bleibt es der Platzhirsch im Metallbereich? Es gibt ja ein paar alternative Verfahren.
Ja, aber vorerst würde ich sagen ja, weil die anderen Verfahren noch mehr Zeit brauchen, um sich entwickeln zu können.
Bei dieser Technologie war Deutschland mal führend. Ich erinnere da an, ja, an Concept Laser natürlich, EOS Trumpf, damals SLM Solutions, heute Nikon SLM Solutions. Deutschland war da weltweit die Nummer eins. Frage an Sie, wo steht der Standort heute? Werden wir gerade links und rechts überholt bzw. aufgekauft? Und wenn ich links und rechts sage, dann meine ich USA bzw. China, Japan.
Naja, also der Metalldruck ist tatsächlich eine deutsche Technologie. Hier ist ganz, ganz viel entstanden und ist nach wie vor da und wird weiterentwickelt. Als es aber zum Beispiel bei meinem damaligen Unternehmen Concept Laser darum ging, das Wachstum zu organisieren und einen Value-Add-Partner für das weitere Wachstum zu finden, da muss man ganz ehrlich sagen, da waren die ausländischen Unternehmen deutlich fantasiereicher und auch mutiger, was mit dieser Technologie insgesamt noch würde bewegt werden können. Und das ist der Punkt. Wir sind hier in Deutschland sehr stark in der Grundlagenforschung. Wir sind nach wie vor ein Land der Tüftler und Erfinder. Mhm. Aber für die ganz großen Geschäftsmodelle, so ist es, sag mal, meine Empfindung, fehlt oft die Fantasie und noch viel mehr der Mut zu weitreichenden Entscheidungen. Das ist zum Beispiel bei den Amerikanern, mit denen wir natürlich in den letzten Jahren oder ich persönlich auch sehr viel zu tun hatte, anders, weil es dort nämlich auch eine andere Fehlerkultur gibt. Mhm. Dennoch sage ich ganz bewusst, gibt es keinen Grund zu Pessimismus. In meinem Fall, also Concept Laser, sind großartige Investitionen am heimischen Standort geleistet worden, von denen eine ganze Region immer noch profitiert. Mhm. Auch Nikon SLM und DMG Moritz sind an ihren deutschen Standorten geblieben. Und dann muss man sagen, gibt es ja noch die EOS und Trumpf etc., die behaupten sich trotz des enormen Preisdrucks am Markt, der vor allem aus China kommt. Mhm. Und ja, ich sage mal, wir werden stark bleiben am Standort Deutschland, wenn die Unternehmen weiterhin einen unbedingten Willen zur Innovation haben und bereit sind, auch im 3D-Druck ja, mutig auch Neuland zu betreten. Der Standort Deutschland aus meiner Sicht wird weiter tonangebend bleiben.
Okay, prima. Ich hoffe, Sie haben recht. Vor Jahren wurde noch gemutmaßt, dass additive Fertigung weite Teile der konventionellen Fertigung ablösen könne. Davon sind Lichtjahre entfernt. Frage an Sie, was fehlt der Technologie zum großen Durchbruch?
Meine Antwort ist in diesem Fall vielleicht überraschend. Vielleicht stimmt mir hier auch nicht jeder zu. Ich sage einfach mal, es braucht mehr 3D-Druck in den Köpfen, nicht nur der Konstrukteure in den Firmen, sondern auch in den Lehrwerkstätten beziehungsweise in der allgemeinen der beruflichen Aus- und Weiterbildung innerhalb der technischen Disziplinen. Es wird ja selbstverständlich heutzutage gussgerecht konstruiert. Und wenn ein Kunststoff-Spritzgießwerkzeug konstruiert wird, dann gibt es für selbstverständlich auch Konstruktionsrichtlinien dafür. Gleiches gilt für die Fräskonstruktion. Da muss man Hartfräsen, High-Speed-Cutting oder auch Fünfachsfräsen berücksichtigen. Das gibt es im Wesentlichen nicht für den 3D-Druck. Es gibt natürlich Bemühungen dahin. Aber es ist nach wie vor ein Dilemma, denn das Freedom of Design, das die Stärke des 3D-Drucks ist, wird nur immer noch zu selten ausgeschöpft. Insgesamt, sage ich mal, braucht es aber auch einen differenzierteren Blick auf den AM-Markt, um die vorhandenen Wachstumschancen zu identifizieren. Mhm. Und das bleibt nicht aus. Es braucht auch die Start-ups mit neuen, frischen, ich sage mal vielleicht auch revolutionären Ideen, die die nächste Sprunginnovation im 3D-Druck ermöglichen. Aber auch hier, aus meiner Sicht, kein Grund zu Pessimismus. Der 3D-Druckmarkt wächst. Und es ist aus meiner Sicht auch eine Generationenfrage. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Megaspaces aus dem Boden sprießen, wo auch natürlich sehr viel 3D gedruckt wird, wie viele Privatpersonen mittlerweile für wirklich ganz selbstverständlich einen 3D-Drucker zu Hause stehen haben und die verrücktesten Ideen materialisieren, dann glaube ich, dass alleine diese, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Durchdringung mit dem 3D-Druck einen Schub auch im Bereich der Dienstleistungen Industrieunternehmen stattfinden wird. Es braucht einfach seine Zeit auch, ne? Und die Antwort ist vielleicht deswegen so überraschend, weil ich jetzt nicht von mehr Laser und größeren Maschinen spreche, sondern ich glaube, der 3D-Druck braucht einfach viel mehr Menschen, die ihn in den Köpfen berücksichtigen. Denn wenn ich nicht 3D-Druck konstruiere, dann macht es auch keinen Sinn, 3D zu drucken.
Ich staune. Das Thema Ausbildung wird seit Jahren diskutiert. Sie glauben tatsächlich, dass das immer noch ein Manko ist?
Ja, wobei ich da optimistisch bin. Wir haben ja selber, ich hatte 2015 die Idee des Forschungs- und Anwendungszentrums für digitale Zukunftstechnologie hier in der Region. Und daraus ist ein Wirtschaftsverband mit 60 Unternehmen geworden, die machbar. Es ist also ein Makerspace und Repair Café mit 170 Mitgliedern, ein Technologietransferzentrum mit Investitionsgröße insgesamt in den Raum Kronach von 8 Millionen, ein Zweckverband, also der politische Willen ist daraus entstanden. Wir haben Mittel, deutlich mehr als 20 Millionen Fördermittel eingesammelt. Und wir machen jetzt zum Beispiel auch aus diesem Zentrum raus mit festangestellten Mitarbeitern, mit der IHK zu Coburg, mit der IHK für Oberfranken und der Handwerkskammer machen wir 3D-Druckkurse. Ich habe ein Machbar Mobil gesponsert, das ist ein Caddy. Den haben wir zum Beispiel mit 3D-Drucker ausgestattet, Laptops, aber da ist auch Automatisierungstechnik drin, Roboter, Laserscanner und so weiter. Da haben wir letztes Jahr 2024 über 100 Schulen besucht und Tagesworkshops gemacht. Und ich sag mal, es gibt auch Seniorenkurse, die mit Schokolade zum Beispiel drucken. Ne? Also die Begeisterung ist 99,999% da für den 3D-Druck. Und ich bin fest davon überzeugt, wir haben uns auf den Weg gemacht. Aber es braucht einfach viel mehr Durchdringung, vor allem auch in Unternehmen, in Konstruktionsabteilungen.
Schön, dass Sie so positiv, so aktiv, so begeistert sind. Das freut mich. Und Sie haben recht, Deutschland war mal wirklich führend in der additiven Fertigung, insbesondere im Metallbereich. Trotzdem habe ich persönlich den Eindruck, das ändert sich gerade. In China entstehen Maschinen, die sind einfach riesig, die haben, keine Ahnung, 64 Strahlquellen. Geht das in diese Richtung? Ist das wichtig? Hat Deutschland den Zug verpasst?
Sag mal, dass wir Maschinenlösungen mit immer mehr Strahlquellen jetzt nicht nur aus China sehen und vor allem auch mit immer größerer Steigerung der Ausgangsleistungen. Also ich habe noch mit einem 100 Watt Lampen gepumpten Laser gearbeitet. Das ist Dampfmaschinenzeitalter mit einer Baurate von 1 Kubikzentimeter pro Stunde. Und heutzutage haben sie Multi-KW-Systeme und Bauraten jenseits von 30, 40, 50, 60, 70 Kubikzentimeter pro Stunde. Mhm. Also es ist ganz klar, das Bemühen der Systemanbieter, die Produktivität der Anlagen weiter zu steigern, das ist da. Das sehe ich auch bei Nikon, SLM, bei allen gängigen OEMs, die auf dem Markt sind. Das sind ganz starke Bemühungen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch um Robustheit geht. Um das Thema Industrialisierung. Und da muss man wirklich sehr viel Geld und Energie reinstecken, also zuverlässige Anlagen herzustellen mit Standards, entsprechenden Industriestandards und nicht zu vergessen, die Erhöhung des Automatisationsgrades. Das heißt, als ich gegründet habe, war es noch sehr davon abhängig, was ich in die Maschine reingebe und was hinten dann rauskommt. Heutzutage ist es schon anders. Da ist einmal vieles schon automatisiert und vorgegeben. Und das ist ein wichtiger Faktor auch für die Weiterentwicklung der Maschinen. Ich sage mal, aber diese vielen Laser, ich vergleiche es mal ein bisschen mit Lego-Spielen. Als ich als Kind immer so Türme aufgebaut habe, dann ist der immer höher und größer geworden und immer instabiler auch. Ne? Und dann ist der in sich zusammengefallen. Ich sehe das so ein bisschen auch mit diesen vielen Laser und Scanner, die Komplexität, und da kenne ich mich wirklich aus, der Anlagen, die steigt immer weiter, ich würde fast sagen exponentiell. Mhm. Entweder sie werden anfälliger oder sie sind dann in Zukunft nur noch von Spezialisten zu bedienen. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, ob das dann Systeme sind, die nur noch für die großen Luft- und Raumfahrtkonzerne gedacht sind, oder ob es dann auch Lösungen für den breiten Mittelstand gibt. Die Frage, wird es eines Tages in jedem Unternehmen selbstverständlich sein, einen 3D, jetzt sagen wir Metalldrucker stehen zu haben, neben einer Fräs- und oder Drehmaschine? Oder wird es eine Technologie für eine hochspezialisierte Industrie sein? Und die Frage bleibt für mich momentan noch ein bisschen unbeantwortet. Aber es ist doch in der Vergangenheit, in der Technikgeschichte immer so gewesen, wenn es zu kompliziert wurde, wenn es zu aufwendig wurde, dann gibt es ja diese Sprunginnovationen. Dann kommt irgendjemand daher, wie vielleicht ich auch, Ende der 90er, die dann mit einer ganz neuen Idee, anderen Herangehensweise im Prinzip, ja, diesen Zwiespalt im Prinzip Komplexität und Einfachheit der Bedienung der Anlagen und der Systeme vielleicht sprengen, ne? Und da bin ich auch wirklich gespannt, was da in den nächsten Jahren dann an Erfindungen auf den Markt kommt, die einfach den 3D-Druck dann weiterbringen werden.
Eine sehr schöne Überleitung zur nächsten Frage. Also ich unterstreiche das, was Sie sagen. Wir müssen die Produktivität steigern, gleichzeitig die Qualität steigern. Wir müssen die Kosten senken. Wir müssen den Automatisierungsgrad ausbauen und die Bedienbarkeit darf dabei nicht Schaden nehmen. Und Sie haben das Stichwort Sprunginnovationen noch genannt. Frage ist, welche Rolle kann KI in der Zukunft der additiven Fertigung spielen?
KI ist halt ein Name, der sehr oft und viel in den Mund genommen wird, ne? Und wenn wir mal ehrlich sind, dann wird in den wenigsten Fällen auch wirklich, gibt es wirklich auch KI-Anwendungen. Also oft sind es nur Datensammelsysteme, die Daten an Auswertungssysteme transferieren. Solche Systeme gibt es eigentlich schon seit den 80er Jahren. Also das ist ein Aspekt. Es gibt diese KI-Anwendungen noch nicht wirklich, aber auf der anderen Seite finde ich, dass die additive Fertigung eine KI-fähige Technologie par excellence ist. Ne? Ich möchte ein Beispiel vielleicht erläutern. Man kennt sicherlich diese Prozessüberwachungssysteme, die es in den Maschinen schon gibt. Wir haben ja 2004 damit angefangen und ich erinnere mich, dass man bei einer Verfahrgeschwindigkeit von 3000 mm pro Sekunde alle 0,1 mm eine Aufnahme macht und da die Leuchtintensität des Schmelzepools aufnimmt und die Ausbreitung der Schmelze und das Ganze dann im Prinzip Punkt für Punkt dann zusammenfasst zur Map, wo man dann sieht, Mensch, an der Stelle war zu wenig Leuchtintensität, da ist möglicherweise ein Fehler, da war die Schmelze zu groß oder zu klein. Und da hat man ja eigentlich die Grundvoraussetzungen geschaffen für KI, nämlich Daten sammeln. Und der nächste Schritt ist dann im Prinzip die Lernmodelle drüber zu stülpen, bis es eines Tages dann vielleicht die ersten, sagen wir mal, Maschinen gibt, die ja Fehlentwicklungen im Prozess selber korrigieren. Ich persönlich glaube daran, dass es das geben wird. Ich glaube nicht daran, dass es jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren wird. Wir werden vielleicht erste Gehschritte dahin sehen, weil Technologie da noch mit sich selbst sehr beschäftigt ist, robuster zu werden, industrieller zu werden und die Themen Produktivität, Kosten, was wir gerade miteinander besprochen haben, Asche, die spielen halt einfach momentan noch eine zu übergeordnete Rolle.
Okay, trotzdem staune ich so ein bisschen ob Ihrer Zurückhaltung in Sachen KI. Gelesen habe ich zum Beispiel Materialentwicklung mit KI, dass das große Schritte macht.
Ja, man muss es aber dann auch festmachen, sagen wir, an den Dingen, die dann zur Verfügung stehen und die es an Lösungen schon gibt. Und da sehen wir momentan halt nicht viel. Aber das Thema Prozessüberwachung zum Beispiel ist ja auch ein Punkt in diese Richtung, dass man natürlich auch in der Materialentwicklung analysieren kann, wie sich Materialien verhalten und dann über diesen Datenkonstrukt dann selbst korrigierende Faktoren oder Methoden einführen kann. Ich glaube das schon, aber ich sage halt immer, zu viel Optimismus ist auch nicht gut. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt, dass in manchen Feld vielleicht im Bereich 3D-Druck gerade einfach auch zu viel versprochen wurde, die Erwartungshaltungen entsprechend hoch waren und natürlich dann auch die Enttäuschungen dann entsprechend groß waren, wenn es dann doch nicht so war. Ne? Aber nochmal, ich glaube daran, dass KI eine wichtige Rolle im 3D-Druck spielen wird und dafür prädestiniert ist.
Okay, und damit kommen wir schon zur Schlussfrage, lieber Herr Herzog. Lassen Sie uns so ein bisschen den Privatmenschen Frank Herzog kennenlernen. Welche Rolle spielt die additive Fertigung in Ihrem Privatleben? Haben Sie einen Desktop-Drucker zu Hause?
Naja, eins ist klar, der 3D-Druck durchdringt natürlich mein ganzes Leben und mein ganzes Leben ist natürlich auch das Privatleben. Mhm. Also es fängt allein schon damit an, dass ich einfach sehr oft darauf angesprochen werde, auf 3D-Druck, ob das schon möglich ist, ob man Häuser drucken kann und dieses und jenes. Es fasziniert die Menschen einfach zu sehen, wie aus einem virtuellen Modell Schicht für Schicht ohne Verwendung zum Beispiel von Formen oder Vorrichtungen aus dem Nichts ein reales Bauteil materialisiert wird. Und tatsächlich habe ich aus dem Umstand, dass ich sehr viel damit in Verbindung gebracht werde, von guten Freunden vor Jahren einen Schokoladen-3D-Drucker geschenkt bekommen. Und jetzt wissen Sie auch, was meine große Schwäche ist: Schokolade. Und natürlich ist der Drucker bei Weitem nicht unbenutzt geblieben.
Aber einen Kunststoffdrucker haben Sie nicht zu Hause?
Doch, Kunststoffdrucker haben wir auch. Da haben wir schon die verschiedensten Sachen gemacht. Oft sind es dann so Vorrichtungen, wo man was dranhängen kann, wo man zu faul ist, in den Baumarkt zu gehen und sich irgendeinen Haken zu kaufen. Das druckt man dann selbst. Wir haben in dem Makerspace natürlich ganz tolle Geschichten, wo wir so Baugruppen mit verschiedenen, also da gibt es auch eine Metallwerkstatt. Mir ist ganz wichtig, auch sagen wir, die klassischen Fertigungsmethoden mit weiterzugeben, wo dann gedreht, gebohrt, gefräst wird, auch in der Holzwerkstatt gefräst oder gesägt. Und dann im Prinzip Verbindungselemente zum Beispiel 3D gedruckt werden. Oder ganz klassisch, was ich faszinierend finde, wenn etwas kaputt gegangen ist, man klebt es zusammen, scannt es ein und baut es einfach nach.
Es klingt so, als gäbe es einen privaten Frank Herzog abseits des 3D-Drucks gar nicht. Irre ich?
Ja, also schwierig, sage ich mal, weil immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann sehe ich Dinge, die ich mit 3D-Druck machen würde oder könnte oder leite daraus ab, was man von einer Erfahrung, einer Erkenntnis vorteilhaft in den 3D-Druck bringen könnte. Aber tatsächlich gibt es natürlich auch den Privatmenschen Frank Herzog, der gerne Sport macht und der gerne in den Berg geht. Bin zum Beispiel schon zu Fuß von München nach Venedig gelaufen, mit einem Rucksack, mit Freunden und Motorrad fahren. Das ist auch eine Leidenschaft von mir. Also es gibt schon noch andere Dinge außer dem 3D-Druck. Aber wie gesagt, er verfolgt mich immer wieder. Beim Joggen sind es dann die Schuhsohlen aus 3D-Drucken mit fantastischen Eigenschaften. Also es verfolgt einen schon, muss man sagen. Ne?
Klasse, Herr Herzog. Herzlichen Dank für die technologischen und die privaten Einblicke. Herzlichen Dank dafür. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es ist unterhaltsam für Sie gewesen. Und bitte unterstützen Sie den 3D-Druck, wenden Sie an und wünsche viel Freude damit. Man wird von dem 3D-Druck noch einiges erwarten dürfen. Herzlichen Dank.
Perfektes Schlusswort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war sie, die Folge 100. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, asche wie Asche, gelesen also sasche. sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Dort finden Sie spannenden Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu viele hilfreiche Tipps und Tools zu Beruf und Karriere. Ob tagesaktuelle News mit VDI-Nachricht Plus und oder 14 täglich als Zeitung oder als Newspaper, suchen Sie sich einfach das passende Abo-Angebot aus, zu finden unter den Shownotes. Ich sage es hier nochmal kurz, www.vdi-nachrichten.com/abos. Heute habe ich noch ein weiteres Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle zwei Wochen über Themen, natürlich rund um das Konstruieren. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus der Praxis und Wissenschaft. Natürlich auch immer wieder mit dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal in die Shownotes. Ich sage es auch das nochmal hier. www.ingenieur.de/nl für Newsletter. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben und tschüss.